Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer. Schön, dass Sie an diesem DFB-Pokalabend dabei sind. Ein Abend, an dem zwei weitere Halbfinalteilnehmer ermittelt wurden, an dem aber auch viele gespannt auf die Ränge schauten, weil Protestbanner der Fans erwartet wurden nach den Spielunterbrechungen des vergangenen Wochenendes und dem weiter aufgeflammten Konflikt zwischen Fans und Verband. Die Banner gab's auch im Viertelfinale Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Der Spielbericht liegt uns noch nicht vor, deswegen springen wir jetzt erst einmal zum Abendspiel am früheren Abend. Da duellierten sich in einem weiteren Viertelfinale Bayer Leverkusen und Union Berlin. Eine Partie, die erst spät entschieden wurde, und zwar von den Leverkusenern, die hinten raus nicht nur mehr Spieler auf dem Platz hatten, sondern auch die Effizienz. Marc Eschweiler berichtet.
Es war kein besonders gutes Fußballspiel, am Ende aber ein durchaus packendes. Bayer Leverkusen drehte vor nur 18.500 Zuschauern einen 0:1 Pausenrückstand und gewann am Ende verdient mit 3:1. Bellarabi, Arangis und Diaby lassen die Fans der Werkself mit ihren Toren weiter vom ersten Titel seit 23 Jahren träumen. Union Berlin hatte zur Pause durch einen Kopfballtreffer von Ingwarzen mit 1:0 geführt. Im ersten Durchgang hatte es auf der Tribüne einen medizinischen Notfall gegeben. Ein Mann wurde von Sanitätern wiederbelebt. Sein Zustand sei stabil, teilte anschließend Bayer Leverkusen mit. Während des Rettungseinsatzes hatten beide Fanlager auf Anfeuerungsrufe verzichtet.
So, und jetzt haben wir den Spielbericht aus dem Abendspiel. Frankfurt gewinnt gegen Bremen mit 2:0. Tim Brockmeier.
Die Tore von André Silva und Daichi Kamada sorgen dafür, dass Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Halbfinale steht. Nachspielzeit der ersten Hälfte, Handspiel von Augustinsson im eigenen Strafraum. Der Videoschiedsrichter griff ein, Felix Zweier zeigte nach Ansicht der Bilder auf den Punkt. Silva verwandelte sicher, dann nach einer Stunde toller Angriff über die linke Seite. Kostic mit einer Flanke auf Kamada, der völlig frei zum 2:0. In der Nachspielzeit gab es noch eine rote Karte für Kostic wegen groben Foulspiels. Bremen nur zu Ende der ersten Halbzeit gut, mit guten Möglichkeiten. Trapp im Tor von Frankfurt parierte zweimal sehr, sehr gut danach nach Offensiv. Ging für Bremen nichts mehr, unterm Strich verdient die Eintracht mit 2:0 im Halbfinale.
Und was stand auf den Bannern in der Kurve? Zum Beispiel, unser Fußball droht durch euch verkauft, euer Dialog nur Schall und Rauch, oder die Funktionäre sind das hässliche Gesicht des Fußballs, nicht die Fans. Das war auf den Bannern in der Eintracht Kurve zu lesen. Inzwischen dreht sich der Wind etwas im Streit zwischen der Fanszene und dem Deutschen Fußballbund. Heute hat sich erst die Deutsche Fußballliga in einer Mitteilung gegen Kollektivstrafen ausgesprochen. Diese hätten im deutschen Fußball noch nie ein Problem gelöst, hieß es da. Der Ligaverband forderte außerdem, dass der sogenannte Drei-Stufen-Plan mit Spielunterbrechungen und Abbrüchen präzise definiert werden müsse. Diese Aktualität holte heute auch eine der seltenen öffentlichen Sitzungen des Sportausschusses im Bundestag ein. Der Titel war eigentlich Rechtsextremismus im Fußball. Wie sich beides dann mischte, berichtet Barbara Kostolnik aus Berlin.
Der eindringlichste Appell kam von Thilo Danielsmeier. Danielsmeier leitet das Fanprojekt Dortmund. Man kann sagen, dass er ein fester Bestandteil der sogenannten gelben Wand der Südtribüne ist, wo 25.000 Fans Borussia Dortmund nach vorne brüllen. Aber nicht alle Fans sind einfach nur Fans.
Es gibt eine kleine, aber sehr gut organisierte rechtsextreme Szene, die den Fußball als Bühne nutzt, seit langen Jahren. Gerade unsere Dortmunder Nazi-Szene übt eine Strahlkraft aus, und da sind alle gefordert, dass sie nicht auf unsere jungen Fußballfans, die auf der Südtribüne stehen, dass der Einfluss nicht zu stark wird.
Auch Stefan Lorenz vom Bundesamt für Verfassungsschutz beschreibt die Anfälligkeit des Fußballs für rechtsextremes Gedankengut und sieht personelle Überschneidungen im Fanbereich. Rechtsextremisten nutzten Fußball als Propagandaplattform. Je größer das mediale Interesse, desto mehr.
So wurde etwa im Vorfeld der WM 2018 in Russland ein T-Shirt vertrieben mit der Aufschrift Russland 2018, diesmal kommen wir im Sommer. Hinter dem Vertrieb dieser T-Shirts standen durchaus auch Personen, die in der rechtsextremistischen Szene eine größere Rolle spielen.
Die Anziehungskräfte zwischen Fußballfans und rechtsextremer Szene existieren, und der DFB bekämpft die Auswüchse, Rassismus, Diskriminierungen seit langem. Trotzdem äußerte der DFB-Vertreter für Fanbelange Sebastian Schmidt im Ausschuss teilweise Selbstkritik.
Der DFB muss sich die Frage gefallen lassen, ob er als Verband und der Fußball insgesamt in der Vergangenheit immer alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um rassistischen und diskriminierenden Äußerungen unmissverständlich entgegenzutreten und die Betroffenen zu schützen.
Die folgende Aufzählung der Aktionstage und Präventionsveranstaltungen des DFB hört sich imposant an. Und tatsächlich sei die Zahl der diskriminierenden Vorgänge in den höheren Spielklassen seit den 90er Jahren zurückgegangen, sagt Schmidt, was auch an den verschärften Überwachungsmöglichkeiten in den Stadien liegt. Im Amateurbereich aber stellt der DFB fest, aufgrund Unwissenheit, falsch verstandener Loyalität und Angst würden viele Vorfälle nicht gemeldet.
Die ehrenamtlich Spielbeteiligten, das heißt Trainerinnen und Trainer, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Sportrichterinnen und Sportrichter, sind im Umgang der Beurteilung und Verfolgung und anschließend auch der Sanktionierung schlichtweg oft überfordert.
Überforderung hat der DFB im Übrigen auch bei seinen Elite-Schiedsrichtern ausgemacht. Die hatten am vergangenen Wochenende mehrere Bundesligaspiele unterbrochen, weil Fans den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp massiv beleidigt hatten. Grundlage für die Unterbrechung die Drei-Stufen-Regelung von UEFA und DFB. Nur, erklärt die Diversity-Managerin des DFB, Claudia Grobitsch.
Diese Regelung ist für Rassismus- und Diskriminierungsfälle. Die soll nicht für Beleidigungen eingesetzt werden. Das kam vielleicht falsch rüber. Wie gesagt, man muss da nachschärfen.
Die Schiedsrichter wurden bereits nachgeschult. Man darf gespannt sein, ob in den nächsten Ligaspielen bei Rassismusvorfällen, wie es in der Vergangenheit mehrere gab, das Spiel nun tatsächlich auch unterbrochen wird. Es wäre sicherlich ein schärferes Schwert als alle wohlgemeinten Appelle.
Apropos Bundesliga, die gab es heute Abend im Handball und da hat Tabellenführer Kiel knapp eine Niederlage gegen Minden abgewendet und siegte mit 29-26. Matthias Dröge berichtet.
Es war gut, dass wir in den entscheidenden Momenten ruhig geblieben sind, so das Fazit von Kiel-Spieler Rune Damke, der mit seinen 5 Treffern auch großen Anteil hatte am Erfolg in Ostwestfalen. Das Ruhigbleiben bezog sich vor allem auf die zweite Halbzeit, denn nach der ersten lag Kiel zurück mit 16-17, lag auch daran, dass Nationalspieler Pekeler die rote Karte sah und Kiel ein wenig unsortiert wirkte. Im zweiten Durchgang ließ der Rekordmeister dann allerdings die Muskeln spielen, nutzte die Räume und setzte sich am Ende verdient durch. Es war kein Glanz- und Gloria-Spiel in Ostwestfalen, sondern echte Handballarbeit.
Der Tabellenzweite Flensburg bleibt mit einem 30-23 gegen Melsungen dran. Beim skandalumwitterten Weltfußballverband FIFA gab und gibt es Korruptionsermittlungen an verschiedenen Stellen, auch in der Schweiz. Dort braut sich jetzt eine Justizaffäre zusammen, auch ablesbar am Vorgehen der Justizaufsichtsbehörde. Sie kürzt dem obersten Ankläger des Landes, Michael Lauber, den Lohn. Was dahinter steckt, berichtet Thomas Kistner.
Das Urteil der Justizaufsicht liest sich wie ein Kriminalbericht. Dem Bundesanwalt werden ernsthafte Amtspflichtverletzungen und Fehlverhalten bis hin zu Lügen attestiert. All das im Kontext der 2 Dutzend FIFA-Ermittlungsverfahren, die in Bern anhängig sind und speziell im Hinblick auf diverse Geheimtreffen, die Lauber mit FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte. Was dort in Gegenwart außenstehender Privatpersonen beredet wurde, lag bisher völlig im Dunkeln. Nun beschreiben die Aufseher in ihrer 48-seitigen Abschlussverfügung ein Komplott zwischen Bundesanwalt und FIFA-Boss. Infantino habe sich schon als UEFA-Generalsekretär Mitte 2015 auf den FIFA-Thron vorbereitet und dafür bei Lauber Informationen über Gegenkandidaten gesammelt. Ob es im FIFA-Komplex Ermittlungen gegen diese gebe oder gegen ihn selbst. Bezüglich eines Treffens im Juni 2017 in einem Nobelhotel, das alle 4 beteiligten Personen heute vergessen haben wollen, hat die Aufsicht nun einen 5. Teilnehmer ermittelt, der Name blieb unbekannt. Sollte es sich dabei um einen mit den Fußballermittlungen befassten Beamten handeln, müssten alle Verfahren im FIFA-Komplex eingestellt werden. Für eine Untreueermittlung war das bereits der Fall. Die 2 beschuldigten ehemaligen FIFA-Spitzenleute Jerome Walk und Markus Kattner hatten sich hier erfolgreich auf Laubers mysteriöse Treffen mit Infantino berufen. Massiv anfechtbar ist nun auch der Prozess zum deutschen WM-Sommermärchen, der am Montag vor dem Schweizer Bundesgericht in Bellinzona beginnen soll. Fachleute vermuten, dass die Bundesrichter bereits nach einer Exit-Strategie suchen. Am Wochenende verschickten sie ein Eilbegehr an das Frankfurter Landgericht, wo ebenfalls ein Sommermärchenverfahren anhängt. Die Schweizer erkundigen sich dort nach dem Verfahrensstand. Eine Frage, die sie seit langem hätten klären können. Nun wirkt der Vorstoß wie die Suche nach einem Fluchtweg.
Das bleibt also spannend. Zum Schluss dieser Sendung noch diese Meldung. Alle Sportveranstaltungen in Italien sollen wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorerst ohne Publikum stattfinden. Damit sollen weitere Ansteckungen vermieden werden. Das sagte der Ministerpräsident Giuseppe Conte in einer Videobotschaft an das Land heute Abend. Das war's mit Sport aktuell. Danke Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.